Wir haben uns mit der Methode der Erfahrungswissenschaft beschäftigt letztes Mal. Sie erinnern sich, Wissenschaft steht immer unter dem Anspruch der Allgemeingültigkeit und braucht daher eine Methode, die intersubjektiv nachvollziehbar und nachprüfbar ist. Und in diesem Sinn haben wir gesehen, hat die Erfahrungswissenschaft beide Teile der Erfahrung, nämlich die Wahrnehmung und das Denken, zu verallgemeinern. Natürlich ist die Wahrnehmung, wenn sie verallgemeinert werden soll, auch schon ein Gegenstand der Reflexion. Nicht? Also wir reflektieren in der Wissenschaft schon auf die Schwächen der Meinung und heben uns insgesamt auf eine höhere Reflexionsstufe dadurch. Nicht? Also Wahrnehmung ist natürlich in diesem Sinn dann auch immer schon reflektiert. Aber prinzipiell besteht die Erfahrungserkenntnis eben aus beiden Seiten. Wir können nicht bloß im Denken bleiben. Das Denken muss sich auf die Dinge außerhalb von uns, auf die wirklichen Gegenstände beziehen. Sonst bleibt es bloß formal. Und daher lautet das Dogma der Erfahrungswissenschaften, Wirklichkeit kann nur durch die Erfahrung erkannt werden. Es gilt nun also, diese beiden Seiten zu verallgemeinern. Wir haben zuerst einmal überlegt, wie die Erfahrungswissenschaft es zustande bringt, die Subjektivität der Wahrnehmung zu verallgemeinern, wo ja doch jede Person aus ihrer ganz bestimmten Perspektive mit ihren Sinnesorganen und aus ihrer Interpretation heraus wahrnimmt. Und wir haben gesehen, dass die Erfahrungswissenschaft die Fakten eben rigoros vereinfacht und auf wesentliche Merkmale bringt. Das betrifft jetzt die Qualität der Erfahrungsgegenstände. Die Erfahrungsgegenstände werden insgesamt eingeteilt, klassifiziert, in Arten und Gattungen rubriziert, und zwar anhand von irgendwelchen charakteristischen Merkmalen, die sich durchhalten müssen und an denen man jeweils diese Art des Gegenstandes dann erkennen kann. Das ist das Erste, was ganz wesentlich zur Verallgemeinerung der Wahrnehmung beiträgt, sodass der einzelne Fall immer nur eine Unterordnung unter ein Allgemeines ist und als dieser Einzelfall unwesentlich ist. Ja, da muss auch öfter beobachtet werden. Es reicht nicht, wenn man etwas einmal feststellt, dann ist man nicht sicher, ob es das wirklich gibt oder wenn es nur so dunkle Berichte darüber gibt, wie beim Yeti zum Beispiel. Ja, das ist zu wenig für Wissenschaft. Also dadurch die Qualität verallgemeinert. Und daran teilt sich dann auch gleich wieder die Wissenschaft selbst ein. Die Erfahrungswissenschaft in verschiedenste Bereiche zerfällt, je nach Bereich jedenfalls der Erfahrungsgegenstände, die in dieser Weise eingeteilt sind. In Bezug auf die Besonderheit des Einzelgegenstandes, der dann wirklich beobachtet wird, oder die Gruppe der Gegenstände, die beobachtet werden, müssen wir die Wahrnehmung dann weiter präzisieren durch möglichst exakte Messung. Ja, also das, was wir da qualitativ beobachten, muss dann quantitativ möglichst genau bestimmt werden. Wie viel, wie groß, wie schwer, wie schnell, wie alt und so weiter. Was immer sich in irgendeiner Weise messen lässt, versucht die Erfahrungswissenschaft zu messen, auf Zahlen zu bringen. Das sind also die beiden Seiten, die uns ermöglichen, beziehungsweise die der Erfahrungswissenschaft ermöglichen, die Wahrnehmung auf eine allgemeine Ebene zu heben. Also dem Gebot der Wissenschaftlichkeit gerecht zu werden. Die Wahrnehmung oder Beobachtung allein reicht aber nicht aus, auch wenn sie noch so exakt ist. Wir müssen in der Erfahrungswissenschaft noch einen anderen Aspekt berücksichtigen, nämlich nicht bloß die Oberfläche dessen, was uns sinnlich gegeben ist, auch wenn wir es schön allgemein einteilen, sondern wir wollen auch wissen, warum diese Fakten vorhanden sind. Warum das, was wir beobachten, so und so sein muss. Es reicht nicht, dass es einfach nur so ist, das ist zu wenig. Wir wollen auch die Gründe für diese vorliegenden Fakten und Ereignisse erkennen. Und diese Gründe müssen sich natürlich unmittelbar auf die wahrgenommenen Gegenstände richten, beziehungsweise müssen in ihnen präsent sein. Es geht nicht um Gründe, die wir auf irgendeiner höheren Ebene ausdenken, irgendwelche Zweckvorstellungen oder religiöse Schöpfungsideen. Das wird abgelehnt von der Erfahrungswissenschaft, sondern es muss sich um Kräfte handeln, die direkt in den Gegenständen vorhanden sind. Und diese Kräfte sollen nun erkannt werden. Die werden verantwortlich gemacht dafür, dass das und jenes überhaupt vorliegt. Die Kräfte als solche, als neutrale Grundlagen für das, was wir in der Erfahrung auffinden können. Sodass die Erfahrung selber dann ein neutrales Material ist, mit dem wir so oder so umgehen können. Wenn wir sie in ihrer Wahrheit erfasst haben, meint eben die Erfahrungswissenschaft, dann müsste sie auch neutral sein. Dann müsste sie für die verschiedensten Zwecke brauchbar sein, ohne dass wir vorher schon Zwecke hineinlegen müssten. Und eben um das zu erreichen, die Fakten entsprechend handhaben zu können und das Risiko der Mittel zu reduzieren, müssen wir sie möglichst notwendig erfassen können. Also nicht in dieser Zufälligkeit des bloßen Vorliegens, sondern abgeleitet von ihren Gründen. Wir müssten also versuchen, ihre Gründe zu erkennen und aus den Gründen dann schon in die Zukunft hinein voraussagen, was jeweils eintreten wird. Dann können wir mit den Gegenständen möglichst risikofrei umgehen, soweit das eben überhaupt möglich ist. Also diese Gründe und Kräfte müssen erschlossen werden und diese Gründe und Kräfte werden zuerst einmal ausgedacht. Man interpretiert die Zusammenhänge, die man beobachtet, und diese Interpretationen sind deswegen noch nicht richtig. Man zieht sich aus der Beobachtung zurück in das Denken und im Denken ist es dann schon notwendig, dass man wieder die Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge möglichst allgemeingültig klärt, also nachvollziehbar macht für andere, warum wir gerade auf diese Erklärung der faktisch vorliegenden Tatsachen zurückgreifen. Wir müssen die Theorie möglichst in sich konsistent halten, aber trotzdem, auch wenn sie in sich konsistent ist, wenn sie logisch stimmig ist, muss sie noch nicht wahr sein in Bezug auf die Gegenstände. Ja, bitte. Ja, kann man sagen. Ja. Wozu, das wäre schon eine teleologische Frage, auf einen Zweck hin. Das versucht die Erfahrungswissenschaft möglichst auszuklammern. Es soll möglichst neutral sein alles, nur keine Zweckvorstellungen hineinbringen. Wird gerade so in der Biologie noch ein bisschen geduldet, aber auch da nach Möglichkeit methodisch ausgeschaltet. Ja? Gut. Aber jedenfalls die Gründe müssen dann noch einmal überprüft werden, auch wenn sie in sich kohärent sind, wenn sie logisch stimmig sind, wenn alles zusammenpasst, heißt das noch nicht, dass sie wirklich die Gründe der beobachteten Ereignisse sind. Ja? Weil wir uns ja von der Beobachtung zurückgezogen haben ins Denken und die Gründe zuerst einmal nur ausgedacht haben. Ja? Und dann müssen wir daher, um das zu überprüfen, aus den Gründen etwas ableiten, die einzelnen Ereignisse ableiten und nachsehen, ob das auch wirklich eintritt. Ja? Wenn die Gründe stimmen, dann müssten entsprechend diese oder jene Ereignisse eintreten. Das kann man dann in Experiment oder Prognose überprüfen, ob die Folgerungen, die aus der Theorie gezogen werden, ob die wirklich eintreten. Und daher könnte man dann sagen, wenn die immer eintreten, dann ist die Erfahrung richtig, dann ist die Theorie konsequent, dann zeigt sie die Wirklichkeit selbst. Das wäre der ursprüngliche Anspruch in der Erfahrungswissenschaft, obwohl er in dieser Schärfe von vielen Erfahrungswissenschaftlern heute gar nicht mehr aufrechterhalten wird. Aber ursprünglich war es auch historisch gesehen eine Befreiung von der alten Dogmatik des christlichen Weltbildes, dass man zur Erfahrung übergegangen ist, und da ist ganz stark der Enthusiasmus einer wahren Erkenntnis dahinter gestanden, im Unterschied zu dem, was man bloß glauben sollte. Man konnte hier handfest beweisen mit dieser Methode, dass die Wirklichkeit so und so sei. Gut, wir haben uns aber nicht direkt verlassen darauf, dass das jetzt auch diese Methode wirklich gültig ist, sondern wir sind zu Hume weitergegangen, letztes Mal schon zu dem angegebenen Text, und wollen dort die Schwächen der Erfahrungswissenschaft nachvollziehen. Denn Hume hat einiges gefunden, was uns skeptisch machen könnte in Bezug auf die Erfahrungswissenschaft. Obwohl er hier nicht ausdrücklich oder nur ganz am Rande von der Erfahrungswissenschaft spricht, ist mit der Erfahrung, die er schildert, beides gemeint, sowohl die Alltagserfahrung als auch Erfahrungswissenschaft, oder besser gesagt, es ist beides dadurch betroffen. Ne? Das sollten wir immer im Hintergrund uns wachhalten, weil die Erfahrung ja selber, wir haben ja gesehen, wie in der Alltagspraxis, so auch in der Erfahrungswissenschaft, bestehen diese beiden Teile, ne? Wahrnehmung und Denken. Und diese Spannung oder dieses Verhältnis ist natürlich in der Wissenschaft auch nicht wegzukriegen und wird zu Problemen führen. Ja, wir haben gleich von Anfang an gesehen, dass Hume die Erkenntnis einteilt in zwei Arten, auf die wir auch vorher schon einmal zu sprechen gekommen sind, nämlich empirische Erkenntnis, die sich über die Sinne eben auf die Gegenstände bezieht. Der sagt eben die Erkenntnis von Tatsachen. Und die andere ist die rein formale Erkenntnis, die Relation zwischen unseren Vorstellungen. Also nur in unserem Denken die Beziehungen herstellen zwischen den Vorstellungen, was auf logische und mathematische Weise geschieht. Also diese beiden Arten, man könnte auch sagen, Erfahrungserkenntnis und formale Erkenntnis. Diese beiden Arten stellt Hume einander gegenüber. Wir haben schon gesehen, wenn man von der empirischen Zufälligkeit abstrahiert, ne, dann bleiben nur mehr die notwendigen Zusammenhänge in unserem Denken über. Ne. Daher sind wir auch auf diese Zweiteilung schon gekommen, obwohl wir es nie in dieser Ausschließlichkeit behauptet haben, wie Hume das tut. Ne. Es gibt eigentlich nur diese beiden, sagt er. Und bei den formalen Erkenntnissen meint er eben, die sind intuitiv oder demonstrativ evident, ne, und stringent und gültig, wobei intuitiv heißt unmittelbar einsichtig, dass dieser Zusammenhang so und so ist, und demonstrativ diese dann durch Ableitungsschritte, ja, diskursiv, logisch, mathematisch ein weiteres Ergebnis herstellen. In dieser Übersetzung wird nicht von demonstrativ und intuitiv gesprochen, sondern von beweisend, zu beweisender Gewissheit und anschaulicher Gewissheit. Das ist ein bisschen hartschott übersetzt, würde ich sagen. Aber diese Stringenz und Konsequenz und Evidenz, die wir in der formalen Erkenntnis haben, die ist in den Tatsachenerkenntnissen nicht zu finden. Ja? Die fällt dort weg. Denn dort, weist Hume sofort darauf hin, greift die logische Widerspruchsfreiheit nicht als Kriterium. Ja? Die Tatsachen, die können so oder so sein, sie sind als solche widerspruchsfrei zu denken, aber es ist immer auch das Gegenteil von einer Tatsache widerspruchsfrei zu denken. Es ist kein logischer Widerspruch. Und daher gibt es hier dieses Kriterium nicht. Ja? Und es gibt auch nicht diese Strenge der formalen Wissenschaft. Ja? Dafür haben wir den Objektbezug da. Es handelt sich wirklich um die Gegenstände außer uns. Wir haben in der Formalwissenschaft uns zurückziehen von den Objekten und nur im Denken bleiben, haben wir in der Erfahrungserkenntnis dann doch die Gegenstände als solche zum Thema und beanspruchen zumindest von denen etwas zu erkennen, was ja auch für die Praxis dann sehr wichtig ist. Aber dieser Gegenstandsbezug ist eben nicht zwingend. Dadurch kommt gleich eine Unschärfe hinein in die Erkenntnis. Und die Frage von Hume ist dann, wie kommen wir im Bereich dieser Tatsachenerkenntnis überhaupt zu irgendwelchen Erkenntnissen, die bloß über unsere Sinnlichkeit und das, was wir uns erinnern, was wir mal wahrgenommen haben, hinausgeht. Zu Tatsachen, die wir nicht beobachtet haben und an die wir uns nicht erinnern können, sondern drüber hinaus. Ob das jetzt vorher war oder nachher kommen wird, ist dann gleich. Aber von einer Tatsache schließen wir auf anderes, das wir nicht beobachten. Und hier meint Hume, die Art, wie dieser Schluss möglich ist, erfolgt durch die Kausalität. Wir schließen nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Eine Tatsache ist immer eine Wirkung anderer Tatsachen, also von Ursachen, und sie ist selber wieder Ursache für andere Wirkungen. Wir können also von einer bestimmten Tatsache in beide Richtungen dann solche Schlüsse ziehen, mit Hilfe der Kausalität. Und das heißt, dass zwischen diesen Tatsachen irgendeine Art von Verknüpfung bestehen muss, ja? Sodass man eben das eine aus dem anderen ableiten kann.
Und genau das ist jetzt die Problematik, die zuerst einmal nur kurz angerissen wird. Im zweiten Abschnitt dieses vierten Teiles wird sie dann genauer herausgearbeitet. Also Frage, wie kommen wir überhaupt zur Kenntnis von Ursache und Wirkung? Das ist jetzt da schon in unserem ausgedruckten Text, Seite 2. Und Jung stellt sofort die These auf, die er dann nachher eben auch langwierig und umständlich beweist, dass dieses Verhältnis von Ursache und Wirkung nicht aus dem a priorischen Denken kommen kann. Worunter er jetzt eben die formale Erkenntnis versteht. Ne? Dieses Verhältnis von Ursache und Wirkung, dieses Band, das beide verknüpft, ist nicht ein logisches Band. Sondern, meint er, diese Verknüpfung erkennen wir nur aus der Erfahrung. Aber auch nicht aus einer einzelnen Erfahrung von irgendwelchen oberflächlichen Eigenschaften des Gegenstandes, sondern nur aus wiederholter, beständiger Erfahrung dieses Zusammenhanges. Ja? Also es muss öfter passieren, immer wieder passieren, zwei Ereignisse, wo wir sagen können, aha, das eine ruft das andere hervor. Und dann kommen wir drauf, aha, das wird ein Kausalzusammenhang sein. Also weder durch das Denken noch durch die einzelnen sinnlichen Beobachtungen kommt dieses Verhältnis zustande. Das ist die erste Einsicht bei Jung. Ja, und dann geht er ein bisschen darauf ein, wie wir uns das klar machen. Er meint eben dann, bei ganz unbekannten Gegenständen ist es ziemlich offensichtlich, dass wir nicht wissen, was daraus folgen wird. Dass wir die Wirkungen darin nicht finden können. Und auch bei sehr komplizierten Gegenständen können wir es nicht bloß so in erster Betrachtung dieses Gegenstandes, sondern wir müssen die Erfahrung heranziehen und müssen einige Experimente vielleicht machen mit dem Gegenstand. Wir müssen ihn ausprobieren, was er an Wirkungen hervorbringen kann. Ansonsten kommen wir nicht zur Einsicht über diesen Zusammenhang. Nicht so klar ist es dann, das ist jetzt schon Seite 2 unten, der letzte Absatz, wenn uns Ereignisse sehr vertraut sind, wenn wir sie von klein an kennengelernt haben, so wie eben zum Beispiel Stoßwirkungen auf dem Billardtisch, wobei ich nicht sagen will, dass jedes kleine Kind schon mit Billard vertraut ist und sich daran gewöhnt, aber diese Zusammenhänge gibt es natürlich auch in anderer Form, dass etwas durch etwas angestoßen wird und dann entsprechend seine Bewegung fortsetzt, ja, durch die Stoßwirkung. Und da könnten wir in der Ansicht sein, meint Jung, weil uns das so vertraut ist, dass wir das schon a priori einsehen, durchs bloße Denken. Weil wir uns, auch wenn wir uns nur vorstellen, dass jetzt die Kugel die andere trifft, dann denken wir uns schon, was die Folge sein wird. Das ist uns schon völlig selbstverständlich. Aber dann weist er eben darauf hin, dass das eine Täuschung ist und beruft sich dabei darauf, dass zwischen Ursache und Wirkung wesentlich eine Verschiedenheit besteht. Das eine ist etwas anderes als das andere. Ursache und Wirkung sind getrennte Ereignisse. Sie können zwar parallel eintreten, zum Beispiel wenn ein Heizgerät da ist und der Raum warm wird davon, dann bleibt die Wärmequelle, das Heizgerät trotzdem bestehen. Die Ursache bleibt da und die Wirkung ist zugleich auch da. Aber trotzdem ist ein Unterschied zwischen dieser Wärmequelle und dem, was sie produziert. Also zwischen Ursache und Wirkung. Wenn kein Unterschied besteht, dann ist es eben keine Kausalitätsbeziehung. Dann gibt es keine Wirkung. Also beides ist verschieden und das hat vor allem deshalb Gewicht, ich habe Sie letztes Mal schon darauf hingewiesen, weil das ein Affront ist gegen die damals übliche rationalistische Betrachtungsweise, dass die Kausalität eine Art von logischer Folgerung ist. Was dann aber nach dem Satz der Identität begründet sein müsste. Die Folge steckt im Grund schon drinnen, rein logisch. Wir zergliedern den Grund nur und kommen dann auf bestimmte Folgen, die in ihm enthalten sind. Das wäre eine logische Erkenntnisweise. Und dem hält Jung nun entgegen, dass hier eine Differenz besteht, die also logisch gar nicht überbrückt werden kann. Ich kann nicht logisch aus der Ursache die Wirkung ableiten. eben nicht durch bloßes Denken, nicht? Heißt das dann auch wieder, weil beide ganz was anderes sind. Der Satz der Identität, der beides überbrücken sollte, der greift hier nicht. Ja? Also diese Verschiedenheit. Und er weist auch immer wieder darauf hin, dass wir uns ja etwas anderes vorstellen könnten, was logisch widerspruchsfrei wäre. Ja? Wenn also, wie hier in dem Beispiel, wenn man die Stütze wegnimmt, einem Stein zum Beispiel, dann könnte a priori sowohl die Bewegung nach unten erfolgen, aber auch nach oben oder nach der Seite irgendwo hin. Ne? Ist logisch kein Widerspruch. Aber es ist real ein Widerspruch. Real passiert es offensichtlich nicht. Ne? Und das wissen wir aber aus der Erfahrung, nicht aus dem bloßen Denken. Also diese Verknüpfung von Ursache und Wirkung, dieses Band müssen wir hineininterpretieren, und das kann natürlich auch willkürlich gemacht werden, wenn wir in der Erfahrung nicht die entsprechende Grundlage haben. Na, dann interpretieren wir willkürlich irgendwas hinein, vom bloßen Denken. Aber das muss natürlich überhaupt nicht zutreffen. Daher können wir überhaupt nicht aus dem Denken heraus sagen, warum das eine Ereignis allen anderen denkbaren Ereignissen vorzuziehen ist. Na, diese eine Wirkung als Erfolg. Es ist also vergeblich, ich komme jetzt zum dritten Absatz da auf Seite 3, es ist also vergeblich, wenn man meint, ohne Hilfe der Beobachtung und Erfahrung irgendeine Wirkung bestimmen und eine Ursache oder eine Folge ableiten zu können. Ja? Also ohne Erfahrung geht es nicht. Bis dorthin sind wir letztes Mal gekommen. Ich mache jetzt einen kleinen technischen Hinweis noch. Ich sehe, dass uns über den vielen Stoff, den wir hier behandeln, schön langsam die Zeit immer knapper wird, wenn man die Fülle der Texte ansieht. Daher habe ich mir überlegt, wir könnten zuerst einmal die antiken Texte, den Parmenides und den Platon, weglassen und eventuell, wenn wir wirklich noch Zeit haben, dann am Ende anfügen. Ja? Also stellen Sie sich darauf ein, dass wir jetzt aus Zeitgründen zuerst einmal von Hume und Popper gleich zu Descartes gehen und zu Schelling und Heidegger weiter. Und wenn dann wirklich noch Zeit sein sollte, können wir zu Parmenides und Platon noch einen kleinen Abstecher machen. Ja? Ist Ihnen das recht oder sind Sie sehr traurig drüber? Ist natürlich schade, aber in so einem Semester kann man nicht alles machen. Und im Lauf der Aufbereitung dieser Texte wird es immer mehr, der Stoff wird immer mehr. Ne? Da muss ich doch eingehen auf die Sache. Gut. Ja, der nächste Absatz, das ist jetzt neu für uns, der nächste Absatz beschäftigt sich mit der Beschränktheit der Erfahrung. Ne? Das ist jetzt ein wesentlicher Einwand gegen sowohl Erfahrungswissenschaft als auch Alltagserfahrung, sie kann nicht alles erfassen. Das geht aus dem Absatz nicht so ganz deutlich hervor, ich mache Sie aufmerksam darauf, dass das eigentlich der Schwerpunkt dieses Absatzes ist. Das ist ein bisschen unklar, wie das daherkommt. Jung weist darauf hin, dass es kein vorsichtiger oder bescheidener Philosoph je unternommen hat, die letzte Ursache anzugeben, irgendeines Naturvorgangs. Ja? Also wir haben ja jetzt gesagt, Kausalität, das Verhältnis von Ursache-Wirkung, da haben wir natürlich zwei Gegenstände, die einander irgendwie beeinflussen, aber jetzt die letzte Ursache, das meint über alle besonderen Verhältnisse von Ursache und Wirkung hinaus, die Gesamtursache, aus der alle bestimmten Ereignisse abzuleiten wären. Ja? Das geht nicht in der Erfahrung. Wir können froh sein, das kommt dann auch aus dem Absatz zum Vorschein, wir können froh sein, wenn wir ein paar allgemeine Prinzipien entdecken können, von dem her, was wir üblicherweise beobachten. Aber dass wir für diese allgemeinen Prinzipien jetzt noch einmal einen Grund finden, dann müssten wir so viele Beobachtungen haben, da müssten wir im Grunde genommen alles beobachten, ja? Und dann könnten wir von dieser Gesamtbeobachtung her auf die letzte Ursache, auf den allgemeinsten Grund schließen. Das ist uns aber nicht möglich. Wir können die Erfahrung nicht so weit ausdehnen. Also es gibt da besondere Prinzipien schon, aber die sind auch immer nur eine Stufe unserer Unwissenheit. Hume weist darauf hin, dass uns diese Erkenntnis immer nur ein Stück weiterführt, aber die Unwissenheit nur ein Stück hinausschiebt, aber nicht wirklich zu einem letzten Grund bringt. Die letzten Kräfte und Prinzipien sind der menschlichen Wissbegierde und Forschung gänzlich verschlossen. Er zählt da auf damalige Prinzipien, die man heranziehen kann: Elastizität, Schwere, Zusammenhang der Teile, dann den Stoß. Ne? Das sind so verschiedene Grundprinzipien, auf die hin wir die Ereignisse interpretieren können. Aber von diesen noch den Grund zu finden, das ist uns zu viel. Und heutzutage gibt es auch in der Physik so 4 Grundkräfte und es wird immer wieder versucht, die auch noch zu vereinheitlichen. Das ist bis jetzt noch nicht gelungen. Allerdings ist die Annahme hier nicht, dass wir eben zu wenig beobachten können, sondern dass die Methoden als solche noch nicht fortgeschritten sind. Das ist auch die theoretischen Methoden der Untersuchung. Aber Hume legt es eben so an, dass er hier auf die Begrenztheit von Erfahrung hinweist, dass wir nicht alles beobachten können. Ja? Und daher meint, er kommt im Grunde genommen etwas heraus, was sowieso für alle Philosophie prägend ist, nämlich die Schwäche unserer Erkenntnis, die Schwäche und Blindheit. Auf das kommt alle Philosophie letztlich. Das ist auch eine wesentliche Komponente aller empiristischen Philosophie. Ja? Weil in der Erfahrung eben bestimmte Grenzen da sind und wenn wir der Ansicht sind, dass die Erfahrung uns die Wirklichkeit zeigen muss, dann stoßen wir immer wieder an Grenzen. Wir haben das ja auch diskutiert schon im Zusammenhang mit dem Risiko der Mittel. Wir wissen nie genau, ob etwas wirklich eintritt, was wir als Absicht haben. Wenn wir unsere Handlung als Mittel einsetzen und bestimmte Geräte einsetzen, wir wissen im Vorhinein nie sicher, ob es gelingen wird. Weil, haben wir gesehen, wir über die Begrenztheit unserer Erkenntnis Bescheid wissen. Also Wahrnehmung und Denken, beides nicht verlässlich, was die Dinge selbst betrifft. Und jetzt aber der Versuch, das in der Erfahrungswissenschaft möglichst zu verallgemeinern. Ne, das kann schon sein, dass dadurch das Risiko der Mittel auch wirklich einigermaßen eingeschränkt wird, begrenzt wird. Aber wir versuchen auch drauf zu kommen, was denn die Problematik dieser Art von Erkenntnis insgesamt sein muss. Also der vorletzte Absatz im ersten Abschnitt des vierten Teiles ist bezogen auf die Begrenztheit der Erfahrung. Und der letzte Absatz in diesem ersten Teil des vierten Abschnitts, des vierten Kapitels, Abteilung 4 heißt hier, kann ein Kapitel heißen, also wahrscheinlich nicht bei allen Übersetzungen gleich. Ne? Dieser letzte Absatz bezieht sich dann noch auf die Geometrie. Ne? Ob nicht vielleicht die Geometrie hier ein Ausweg sein könnte. Ja? Ist etwas naheliegend bei der damaligen Zeit, weil die Newton'sche Mechanik ja so diesen Eindruck gemacht hat, wir werden das auch bei Popper dann noch gleich verfolgen können, den Eindruck gemacht hat, als wäre sie eine ganz a priorische geometrische Wissenschaft, ja, die aus irgendwelchen Kraftpunkten heraus dann genau die Verhältnisse der Gegenstände zueinander bestimmen kann, ne, zum Beispiel die Planetenbahnen und ihren Weg um die Sonne und so weiter. Ne. Also, das scheint verführerisch zu sein. Die Newton'sche Mechanik war damals gerade im Aufblühen. Und Hume ist aber der Ansicht, dass die Geometrie diesen Mangel der Erfahrung, dass sie eben nur begrenzt ist und nicht das letzte Prinzip finden kann, dass die Geometrie diesen Mangel auch nicht überwinden kann. Man könnte ja meinen, wenn das so geometrisch zugeht, dann schließen wir eben aus den vorhandenen Gesetzmäßigkeiten auf das letzte Prinzip dieser Gesetzmäßigkeiten. Das legt sich formal irgendwie nahe, dass man formal dann zum obersten Grund schließt, aber in der Erfahrung geht das nach Hume nicht. Er meint eben, dass die Gesetzmäßigkeiten als solche eben in der Natur selbst liegen. Und wenn sie in der Natur selbst liegen und nicht in unserem Denken, und was er ja vorher schon sehr ausführlich besprochen hat, wenn sie in der Natur selbst liegen, dann können wir sie eben nur aus der Erfahrung erkennen. Ne? Dann müssen wir uns auch sinnlich auf die Gegenstände richten und können nicht im Denken allein bleiben.
so wie die Geometrie, die es eben nur mit formalen Gegenständen zu tun hat, die wir uns eben nur ausdenken.
Also schon prinzipiell aus diesem Ansatz, dass die Erfahrungsgegenstände über die Sinnlichkeit erfasst werden müssen, kann die Geometrie allein nicht ausreichend sein. Sie kann nur im Nachhinein, meint er, wenn wir die Gesetze schon erkannt haben aus der Erfahrung, dann kann die Geometrie uns helfen, um jetzt diese Erfahrungen zu präzisieren. Also man muss dann natürlich auch genau messen, wie groß eine Kraft ist, also oder wie groß eine Wirkung ist von etwas und die Ereignisse möglichst exakt bestimmen. Und dazu kann natürlich die Geometrie dann schon einiges beitragen. Sie kann das Ganze exakter machen, ja, und da können wir dann auch im bestimmten Fall, wo es auf solche kleinen Unterschiede ankommt, können wir dann auch mit der Geometrie, mit Hilfe der Geometrie, mit Hilfe der angewandten Mathematik, wie er auch sagt, können wir diese empirische Präzision erreichen. Ja? War da Wortmeldung?
Ja, nein, da hat er geklopft.
Ach so, dann machen Sie es auch. Trauen Sie sich mit? Also, jedenfalls die Entdeckung der Gesetze können wir nicht der Geometrie zuschreiben, sondern nur ihre besondere Aufbereitung im Nachhinein. Ne? Entdeckung bleibt der Erfahrung vorbehalten. Weil eben diese unterschiedenen Wirkungen, ne, Wirkung und Ursache, als solche nicht a priori gewonnen werden kann. Und da zeigt sich auch wieder, dass Hume hier ganz allgemein mit Allsätzen spricht. Ne? Er sagt, das geht nicht anders, das muss so sein. Ne? Ist auch, und zwar in Bezug auf Erfahrungserkenntnis müssen Sie bedenken. Ne? Das muss so sein in Bezug auf Gegenstände und Tatsachenerkenntnis. Und das ist natürlich dann die Frage, woher haben wir dieses Müssen? Ja? Das ist dann auch noch eine Dimension, die bei Hume selber gar nicht besprochen wird. Ne? Warum kommt er überhaupt zu so allgemeinen Aussagen über die Tatsachen, nämlich über unsere Tatsachenerkenntnis? Ne? Wenn es wirklich nur Formalwissenschaften oder formale Erkenntnis und Erfahrungserkenntnis gibt, was ist das dann für eine Erkenntnis, wenn wir sagen, in der Erfahrung muss das immer so und so sein? Ne? Es muss immer den Unterschied geben zwischen Ursache und Wirkung. Ne? Ist das jetzt eine empirische Erkenntnis oder ist das eine formale Erkenntnis? Wenn es formal ist, dann dürfte man gar nicht über die Gegenstände reden. Wenn es empirisch ist, dann dürfte nicht eine solche Allaussage daraus folgen. Ne? Also das ist eine Problematik, die Hume selber gar nicht anspricht, die dann später bei Kant ganz deutlich rauskommt. Gut, wenden wir uns dem zweiten Abschnitt zu. Hume meint, jetzt haben wir überhaupt noch keine eigentliche Lösung gefunden. Ne? Wir haben überhaupt nur mal kurz besprochen, was als solches in Frage steht, dass die alten Modelle nicht ganz hinreichen. Ja? Und im dritten Absatz, ganz am Anfang dieses Kapitels, heißt es ja, es geht darum, die Natur der Gewissheit zu untersuchen, welche uns von der wirklichen Existenz und von Tatsachen überzeugt. Ja? Wieso können wir so gewiss sein? Und jetzt meint er da am Anfang des zweiten Teils, bisher haben wir darauf doch überhaupt keine gültige Antwort gefunden. Sondern, wir haben gesagt, die Antwort zuerst einmal der Erkenntnis, also der Frage nach der Erkenntnis von Tatsachen, ist zuerst einmal die Kausalität, ne? Bezug von Wirkung und Ursache. Und dann aber folgt daraus die nächste Frage, was ist die Grundlage aller Beweise und Schlüsse aus dieser Beziehungsform. Ne? Wieso können wir Ursache und Wirkung überhaupt heranziehen zur Erkenntnis? Und da war die erste Antwort wieder wegen der Erfahrung. Ne? Die Erfahrung zeigt uns das. Und Hume meint jetzt sind wir wieder bei einem Problem. Denn jetzt müssen wir fragen, wie kann uns denn die Erfahrung das zeigen? Wie kann denn aus der Erfahrung dieses Band oder diese Verknüpfung zwischen Ursache und Wirkung verlässlich demonstriert werden, oder wie er es hier formuliert, was ist die Grundlage von allen Schlüssen aus der Erfahrung? Ja? Wobei er das eben auf Ursache-Wirkung einschränkt. Schlüsse aus der Erfahrung meint eben diese Kausalität. Und da meint er jetzt, das ist schwer. Ja? Das können wir jetzt nicht so einfach sagen. Und ich glaube, auch hier weist er gleich darauf hin, dass er in diesem Abschnitt überhaupt keine Lösung dafür anbietet, sondern nur das Problem aufzeigt. Ja? Und das ist aber ohnehin für die Philosophie ein wesentlicher Schritt. Man muss Problembewusstsein schaffen. Ja? Man kann nicht zu naiv einfach irgendetwas als wirklich wahr oder sinnvoll ansetzen, sondern es geht darum einzusehen, wie komplex die Sache ist und wie problematisch die Sache ist. Ja? Insofern hat er da völlig recht, wenn er meint, dass dieses Aufzeigen der Unwissenheit auch eine Art von Verdienst ist. Also dann im zweiten Absatz jetzt dieses vierten Abschnitts erwähnt er dann gleich, er gibt hier nur verneinende Antworten. Ja? Also negativ, es kommt keine Lösung raus. So fast wie ein früher platonischer Dialog, ne? Wo immer nur das Problem herausgearbeitet wird, ohne eine Lösung anzubieten. Und dann ein ganz entscheidender Schritt, jetzt auf dieser Seite 4, ganz unten dieser Absatz. Ne? Jung sagt hier, man muss gestehen, dass die Natur uns von ihren Geheimnissen fernhält und uns nur die Kenntnis einiger äußerlicher Eigenschaften der Dinge verstattet, über die Wahrnehmung, ne? Während sie uns die Kräfte und Prinzipien verbirgt, von denen die Wirksamkeit der Dinge abhängt. Ja? Also damit die Dinge überhaupt zu Ursachen werden, brauchen sie Kräfte. Und diese Kräfte werden uns aber verborgen von der Natur. Die Kräfte, was wir vorher gesagt haben, die Gründe für das, was wirklich vorliegt, diese Gründe als solche sind sinnlich nicht beobachtbar. Die zeigen sich nicht. Die stehen immer dahinter. Wir haben ja eben deswegen in der Methode der Erfahrungswissenschaft den Schritt machen müssen, uns von den Fakten, von dem, was wir wahrnehmen können, abzuwenden und ins Denken überzusteigen. Ja? Weil die Gründe selber, die Kräfte als solche, eben nicht beobachtbar sind. Also aus dieser Problematik heraus hat sich der Schritt ergeben. Wenn wir nicht bei den bloßen Fakten stehen bleiben wollen, müssen wir ins Denken zurückgehen. Ja? Wir müssen uns etwas hinzudenken zu den Wahrnehmungen. Ich habe Sie auch schon aufmerksam gemacht, dass das in der Alltagspraxis ununterbrochen passiert. Ne? Wenn wir Gegenstände identifizieren und sagen, das ist derselbe Gegenstand, den ich vor einer halben Stunde auch wahrgenommen habe, dann ist das gedacht. Die Identität des Gegenstandes ist kein Wahrnehmungsinhalt. Oder eben der Kausalzusammenhang, die Kräfte, die können wir nicht wahrnehmen. Ne? Die denken wir hinein. Also das ist jetzt ein ganz gravierendes Problem aller Erfahrung. Dass hier eine Spannung auftritt zwischen dem, was wir wahrnehmen, und wir müssen uns laut Erfahrungswissenschaft ja mit der Wahrnehmung auf die Gegenstände beziehen. Ne? Sonst bleiben wir im Denken, im Formalen stecken. Also die Spannung zwischen dem, was wir wahrnehmen, und dem, was wir dann hineindenken. Weil eben das Wahrgenommene als solches nur die Oberfläche ist. Oder wie Jung hier sagt, die äußerlichen Eigenschaften der Dinge. Aber denen liegen immer noch irgendwelche Kräfte zugrunde. Und die entziehen sich uns, die verbirgt die Natur. Das heißt aber, man könnte das jetzt schon zuspitzen und sagen, die Wirksamkeit, also da als Wirksamkeit formuliert, die Wirklichkeit, die eigentlich den Beobachtungen zugrunde liegt, die Wirklichkeit selber entzieht sich uns in der Erfahrung. Ja? Wir können sie nicht beobachten. Wobei andererseits eben behauptet wird, nur durch die Beobachtung beziehen wir uns wirklich auf die Dinge. Ja? Bleiben wir nicht im Denken. Aber genau das, was uns da so interessieren würde, die Wirklichkeit selbst, die ist so auf diesem Weg überhaupt nicht zu erreichen. Ja? Die bleibt dahinter. Also über diese Kräfte können uns weder die Sinne noch die Vernunft belehren, sagt Jung hier. Die Sinne bleiben oberflächlich und die Vernunft bleibt formal. Und daher entsteht jetzt noch einmal ganz gravierend, wie kommen wir denn dazu? Oder wieso können wir überhaupt einen solchen Schluss ziehen von Ursache auf Wirkung? Oder umgekehrt? Und er meint jetzt in Bezug auf dieses Doppelte in der Erfahrung, nicht? Einerseits die beobachteten Eigenschaften, sinnlichen Eigenschaften, und andererseits die Kräfte, die zugrunde liegen. Er meint jetzt, dass wir üblicherweise eben bei der Wahrnehmung von gleichen Eigenschaften, von ähnlichen Beobachtungen, dann immer auch die gleichen verborgenen Kräfte voraussetzen. Und wenn etwas gleich ausschaut, dann nehmen wir an, dass es auch so wirken wird wie anderes, das so ähnlich aussieht. Also wir schließen von den gleichen Eigenschaften auf die gleichen verborgenen Kräfte. Und erwarten dann eben dieselben Wirkungen, wie wir sie vorher erlebt haben mit diesen Gegenständen. Er bringt da das Beispiel des Brotes. Also wenn etwas genauso ausschaut, dann werden wir auch dieselbe Art von Ernährung und Erhaltung dadurch erwarten, wie wir es bisher am Brot erlebt haben. Und jetzt ist aber das ein totales Problem. Von diesem Schluss, von den beobachteten gleichen Eigenschaften auf die nicht beobachtbaren gleichen Kräfte, von diesem Schluss möchte er jetzt den Grund haben. Wie kommen wir denn dazu? Das ist also genau diese Spannung im Rahmen der Erfahrung zwischen Wahrnehmung und Denken, wo das Denken seine spezifische Ebene erreicht, sodass die Wahrnehmung nicht mehr mit kann. Die Kräfte sind eben nicht wahrnehmbar. Aber das Denken steigt dort hinüber und das gehört auch zur Erfahrung dazu. Erfahrung ist erst, wenn beides zusammenwirkt. Genau diese Spannung ist immer vorhanden in der Erfahrung und es ist jetzt die Frage, wie kommen wir denn über sowas hinweg? Mit welchem Recht bilden wir hier eine Kausalkette und behaupten von den bloßen Beobachtungen her, es wird wieder so kommen. Es werden dieselben Kräfte zugrunde liegen. Und er meint eben, hier kennen wir keine Verknüpfung zwischen den sinnlichen Eigenschaften und den geheimen Kräften. Ist ja ohnehin interessant, dass ein Empirist, der sich eigentlich letztlich wie der Jung auf die Sinnesdaten stützt, dass der dann philosophiert über etwas, was geheim ist, was sich der Erfahrung völlig entzieht. Eigentlich dürfte er da diese Erkenntnis gar nicht gestatten. Die geheime Kräfte, weil ursprünglich ist er ja der Ansicht, alles, was überhaupt gültig ist, muss sich auf Sinneseindrücke zurückführen lassen. Sonst ist es nicht wahr. Eben in diesem Werk, das wir da hier auszugsweise lesen. Aber wenn er selber dann von geheimen Kräften spricht und zeigt, dass sie nicht wahrnehmbar sind, dann übersteigt er eigentlich schon seine eigene Methode des Erkennens, nämlich die sensualistische Art der Erkenntnis. Auf seine Lösung möchte ich da nicht eingehen, das kommt dann im nächsten Abschnitt, im Kapitel 5 bei ihm, wo er dann versucht, so aus der Gewohnheit das abzuleiten und so eine Art Sinneseindruck der Gewohnheit zu konstruieren. Aber das lassen wir weg, das ist auch nicht für unseren Zusammenhang nicht so ausschlaggebend.
Ja, bitte. Ich habe einen Gedankenschritt noch nicht verstanden. Und zwar haben wir ja in der vorletzten Stunde festgestellt, dass durch die Reflexion ist ja der Mensch sich der Unzuverlässigkeit aller Sinneseindrücke eingedenkt. Aber wie soll dann gerade, und die geht das so weit, dass er bis zur Handlungsunfähigkeit führen kann, aber wie soll dann gerade daraus überhaupt wie soll das überhaupt mögliche Quelle von Erkenntnis dann sein, dass er die Grundunsicherheit überhaupt ist?
Naja, die Grundunsicherheit ist es dann, wenn wir es in der Weise reflektieren. Wir kommen drauf, dass unsere Wahrnehmung unverlässlich ist. Aber wir haben ja auch gesagt, der Wille kann das jederzeit einschränken. Und Jung weist immer wieder in seinem Werk darauf hin, wenn ich in die Praxis gehe, dann fallen alle diese Zweifel von mir ab. Verlasse ich mich einfach drauf, dann handle ich so und so und habe auch Kausalzusammenhänge, die ich heranziehe. Mit Praxis, das heißt, weil ich den Willen habe, das anzuerkennen, weil ich die Reflexion einfach abbreche dadurch. Also das ist kein Muss, dass wir uns dermaßen verunsichern. Das war die Ausgangsposition des Vergleichs zwischen Körper und Reflexion. Aber da haben wir den Willen noch nicht herangezogen gehabt. Dann wird es total verunsichert, wenn wir nur Reflexion hätten und Körper. Aber weil wir den Willen haben, darum setzen wir uns über diese Problematik ja jederzeit auch hinweg.
Also verstehe ich das richtig, dass dann diese Annahme, dass aus Beobachtung irgendeine Erkenntnis kommen kann, ist praktisch schlussendlich eine reine Willensentscheidung?
In gewissem Sinn schon, ja. Aber es muss dem natürlich auch irgendeine Wahrheit zugrunde liegen, nur ist die nicht so leicht zu erfassen, welche es ist. Ne? Durch besseres Hinschauen werden wir diese Wahrheit nicht entdecken. Warum wir überhaupt mit bloßer Wahrnehmung und unzutreffendem Denken dann handeln können und einen Erfolg erreichen können. Ne? Also das ist das große Geheimnis, das sich der Erfahrung prinzipiell entzieht. Warum gelingt das überhaupt? Ne? Aber es gelingt und wir gewöhnen uns dran, ne? Einigermaßen, obwohl dann immer wieder Überraschungen kommen, unliebsame. Aber prinzipiell funktioniert es einigermaßen, sonst würde die Menschheit nicht mehr bestehen. Also man kann ruhig sagen, irgendeine Erkenntnis bekommen wir durch die Wahrnehmung, ne? Und eben oberflächliche Eigenschaften von Gegenständen. Aber Hume relativiert das ohnehin, wenn er sagt, es sind nur oberflächliche Eigenschaften. Das Ding selber besteht nicht nur aus diesen sinnlichen Eigenschaften, sondern aus einer Wirksamkeit, die in Kräften begründet ist. Und die entziehen sich uns. Ja? Also die Wahrnehmung ist nicht sicher. Eben aus diesem Grund. Weil die Eigenschaften, die wir sinnlich erfassen, eben zu wenig sind. Ne? Zu unverlässlich sind. Ja, also er meint hier, bei den früheren Erfahrungen ist es klar, die gehen bestimmte Gegenstände zu bestimmten Zeitpunkten und auch bestimmte Ereignisse, können wir sagen, okay, so ist es eben. Ne? So war es eben, zumindest. Ne? Aber warum sollen wir deswegen das Gleiche auch für die Zukunft gelten lassen? Ne? Das ist damit ja überhaupt nicht gesagt, weil es früher so war, deswegen muss es auch in Zukunft so sein. Ne? Das können wir aus der Erfahrung nicht ablesen. Die Erfahrung kann uns hier keine Sicherheit geben, sondern sie zeigt uns immer nur, was halt bisher geschehen ist. Aber nicht, dass es in Zukunft auch immer so sein wird. Und der Schluss als solcher ist nicht gesichert. Und das möchte eben Jung wissen, woher wir imstande sind, diesen Schluss zu ziehen. Ja? Warum wir ihn trotzdem dauernd auch ziehen in der Praxis. Ja? Sonst könnten wir ja gar nicht leben und umgehen mit den Dingen. Da kommt dann dieser direkte Vergleich eines Satzes, nämlich der eine bezogen auf die Vergangenheit, der andere auf die Zukunft, wo Jung dazu sagt, das ist nicht derselbe Satz. Ja? Ich habe gefunden, dass dieses Ding immer mit dieser Wirkung verbunden gewesen ist und ich sehe voraus, dass andere scheinbar ähnliche Dinge mit scheinbar ähnlichen Wirkungen verbunden sein werden. Ja? Also wir schließen aus der Vergangenheit, das hat sich bisher so abgespielt, ne? Das ist eine Feststellung, schließen wir darauf, dass das in Zukunft auch so sein wird. Und Hume sagt jetzt, das ist aber nicht derselbe Satz, das ist nicht dieselbe Aussage. Das sind völlig getrennte Erkenntnisse, die wir da beanspruchen. Ne? Also wir können nicht aus der Vergangenheit problemlos auf die Zukunft schließen. Das wäre eben ein induktiver Schluss, ne, könnte man sagen. Da kommen wir zum Problem der Induktion. Ja? Wir schließen aus verschiedenen Spannungsverhältnissen immer vom einen aufs andere. Wir schließen also von der Vergangenheit auf die Zukunft. Wir schließen vom Einzelfall auf das Allgemeine. Ne? Wir schließen von der oberflächlichen Eigenschaft auf die dahinterstehenden Kräfte. Wir schließen von der Zufälligkeit des Beobachteten, dass es einfach faktisch so ist, aber es könnte genauso gut anders gedacht werden. Von dieser Zufälligkeit schließen wir auf Notwendigkeit. Wir schließen eben von der Beobachtung als solcher auf Gesetzmäßigkeiten, die dem noch zugrunde liegen. Das sind alles Spannungen, die sich eröffnen durch die Differenz von Wahrnehmung und Denken. Also Einzelnes, Allgemeines, zufällig, notwendig, Beobachtung, Gesetz, ne, das fällt alles auseinander, das steht alles in einer Differenz zueinander. Ja?
Ich habe das eher als Deduktion empfunden.
Die Induktion, meinen Sie?
Nein, jetzt diese Ansicht von Jung.
Ja?
Also vom Allgemeinen auf das Einzelne zu schließen.
Nein, das wäre ja auch, vom Allgemeinen auf das Einzelne, das wäre ja auch eine Deduktion.
Ja, genau.
Aber hier geht es ja vom Einzelnen aufs Allgemeine.
Aber ja? Hier geht es ja um empirische Erfahrungswerte.
Ja.
ich aneinander reihe und sage, okay, das ist so, so,
ja,
so,
ja,
das
ja.
sind immer gleich und von dem schließe ich dann auf das Einzelne.
Nein, nein, ich schließe dann, ich schließe nicht bloß auf das einzelne neue Ereignis, sondern ich schließe darauf, dass jedes neue Ereignis in diesem Zusammenhang so sein wird. Ja? Natürlich auch auf das nächste Ereignis, das mir jetzt gerade am Herzen liegt. Ne? Aber prinzipiell der Schluss geht auf die Allgemeinheit. Und das macht ja die Sicherheit aus. Ne? Nur wenn ich das verallgemeinere, kann ich sagen, auch das nächste Ereignis wird so sein. Aber ich bleibe da nicht bloß beim einzelnen Ereignis stehen. Ne? Sie können es auch vergleichen mit der Methodik der Erfahrungswissenschaft. Die haben gesagt, von der Theorie her wird etwas abgeleitet. Die Theorie hat einen allgemeinen Anspruch und sagt, das sind die Gründe der Ereignisse. Und dann leitet sie ein einzelnes ab und das muss dann auch eintreten. Natürlich das andere auch, das muss immer wieder eintreten. Das muss notwendigerweise immer eintreten, behauptet die Theorie zuerst einmal. Und das muss man aber erst überprüfen, ob es wirklich so ist. Das ist nicht gesichert. Und in der Praxis führen wir das eben nicht so explizit durch mit Laboruntersuchungen und so weiter, sondern da verlassen wir uns einfach drauf. Ne? Und da möchte Hume eben wissen, wie kommen wir dazu? Das ist doch ein Schluss, der nicht greift. Ja? Ein solcher Induktionsschluss über diese Spannungen hinweg, der ist doch logisch völlig ungültig. Wie können wir so etwas überhaupt heranziehen? Und eigentlich noch problematischer, wieso funktioniert es so zum großen Teil? Ne? Das ist doch von der Erkenntnis her so eine Spannung ist und die gar nicht überbrückt werden kann. Also warum ziehen wir diese Folgerung über die Spannung dieser beiden Seiten hinaus? Hume sagt, er findet hier kein Gesetz, kein Gesetz der Verknüpfung, ne? Kein Band, das notwendig das eine aufs andere bezieht. Ja, auf Seite 5 dann unten, der letzte Absatz, der ist ziemlich schlecht übersetzt, da ist die Übersetzung korrupt. Da möchte ich Ihnen eine kleine Korrektur vorschlagen. Da heißt es, alle Begründungen zerfallen in zwei Arten, nämlich erstens in beweisende, ne, das wären wieder die demonstrativen Erkenntnisse, das heißt in solche, welche sich auf Begriffe und moralische Gründe stützen, das geht es schon durcheinander, das stimmt nicht mehr. Ne? In Beweisende, das heißt in solche, die die Beziehung von Vorstellungen betreffen, müsste man hier sagen. Beweisende sind solche, die die Beziehung von Vorstellungen betreffen. Sie können sich auf den ersten Absatz beziehen, dieses ganzen Textes, ne? Wo eben die beiden Arten von Erkenntnis einander gegenüberstellt. Das wiederholt er hier jetzt nur noch einmal ganz kurz. Und zweitens solche, die sich auf moralische Gründe stützen. Ja? Moralisch heißt einfach nur Wahrscheinlichkeitsgründe. Ja? Also wo die Praxis dahinter steht, wo der Wille dahinter steht. Ja? Wo man willkürlich irgendetwas entscheidet, das soll gelten. Das hat damals geheißen moralische Gewissheit, ne? Oder moralische Gründe. Das hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Sondern nur mit der Willkürlichkeit, ne? Und damit, mit der eingeschränkten Gültigkeit eines solchen Schlusses. Also diese beiden unterscheidet er. Die sich auf moralische Gründe stützen, das heißt Begründungen von Tatsachen und Dasein. Das ist das andere. Das eine ist Beziehung zwischen Vorstellungen, das andere ist Tatsachen und Dasein. Wenn Sie die Stelle einfach übergehen, dann schlagen Sie nur mal zurück am Anfang, wo er diese Gegenüberstellung ja auch macht. Beziehung von Vorstellungen und Erkenntnis von Tatsachen. Und in Bezug auf die zweite Art von Erkenntnis sagt er, dass ihm hier kein Beweis besteht. Denn es ist kein Widerspruch, dass der Naturlauf wechselt und dass ein Ding, welches anscheinend einem früher wahrgenommenen gleicht, mit anderen oder entgegengesetzten Wirkungen verbunden ist. Ja, also das kann ja sein. Wir nehmen zwar was Ähnliches wahr, die ähnliche Oberfläche, die ähnlichen sinnlichen Eigenschaften, aber es kann sein, dass völlig andere geheime Kräfte dahinter stehen, weil wir die nicht überprüfen können, ne? Weil wir zu denen gar nicht vordringen. Das kann also prinzipiell wechseln. Die Erfahrung bisher, die Vergangenheit, gibt uns keine Garantie dafür, dass das immer gleich bleiben muss. Rein logisch können wir da überhaupt nichts dagegen einwenden, weil wir uns immer auch andere Dinge logisch ausdenken können, die widerspruchsfrei sind, ne? Einfach Fakten sind, die sich als solche denken lassen. Da bringt er das Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass ein Ding, das aus den Wolken fällt und überall sonst dem Schnee gleicht, doch wie Salz schmeckt. Ja, so kann man sich vorstellen. Es ist halt nicht so faktisch, ne? Aber wir können es uns denken, es ist kein logischer Widerspruch. Wie Salz schmeckt und wie Feuer brennt, ne? Das ist also ist nicht abzuweisen, rein logisch. Oder dass die Bäume im Dezember und Jänner blühen und im Mai und Juni kahl werden. Ne? Ja, auf der Südhalbkugel haben sie es ohnehin so. Nun enthält aber das, was man verstehen und deutlich vorstellen kann, keinen Widerspruch und kann niemals a priori widerlegt werden. Ne? Also prinzipiell haben wir hier kein Kriterium für diese Zusammenhänge und für diesen, also für diese Verknüpfung zwischen den Erscheinungen und den geheimen Kräften. Ne? Also kann hinter jeder Erscheinung auch irgendeine andere geheime Kraft stecken, die früher so nicht da war. Ne? Sie sehen auch, man kann in alle Beobachtungen, in alle Folgen von Beobachtungen mehr oder weniger willkürlich irgendwelche Theorien hineininterpretieren. Ja? Jede Theorie als solche kann wieder geändert werden, wenn sie sich nur auf dieselben Tatsachen bezieht, ja? Und die unter einen Hut bringt, dann kann sie auch prinzipiell völlig anders ausschauen. Ja? Es gibt solche und solche Theorien. Die Theorien sind austauschbar, wenn die Beobachtungen dieselben sind. In der Wissenschaftsgeschichte haben sie gravierend diesen Unterschied einerseits bei der aristotelischen Sichtweise der Natur, die eben sehr stark auf Zweckbegriffe gestützt war, also teleologische Betrachtungsweise, und dann der Übergang zur newtonschen Physik, wo sie eben dieselben Beobachtungen ganz anders interpretieren. Also der Stein hinunterfällt, sagt Aristoteles deswegen, weil die Erde im Zentrum steht und der Stein erdig ist. Ja, und das ist sein teleologischer Ort, dort gehört er hin. Und das Feuer steigt auf, weil das Feuer seinen Ort in den Gestirnen hat, oben. Ja, das ist auch eine Erklärung. Und man kann so auch kochen und alles Mögliche sonst betreiben, ja, auch wenn die Theorie völlig abstrus ist für unser heutiges Verständnis. Und bei Newton schaut es dann völlig anders aus, ne? Warum etwas hinunterfällt oder warum das Feuer sich hinaufbewegt. Ne? Ja, also diese Problematik wird jetzt einmal ganz scharf aufgerissen, dass wir hier den Zusammenhang nicht so ohne weiteres herstellen können. Und wir können also weder jetzt das Denken heranziehen, um uns aus dieser Problematik herauszuhelfen, noch können wir natürlich, wie es da im nächsten Absatz, Seite 6, der erste vollständige Absatz, wie es da heißt, noch können wir natürlich die Erfahrung jetzt als Beweis heranziehen. Weil die Erfahrung selber ja in der Problematik steht. Ne? Von ihr wissen wir eben nicht, ob das, was bisher so geschehen ist, auch in Zukunft so kommen wird. Weil wir die eigentlichen Gründe eben nicht kennen. Ne? Deswegen können wir hier nichts Sicheres sagen. Also kann man nicht sagen, bisher war es so und jetzt war es noch länger so und daher wird es so kommen und wieder so sein. Ne? Das ist keine Beseitigung der Schwierigkeit hier. Er sagt selber, das würde einen Begründungszirkel ergeben. Ne? Wir berufen uns auf das, was selber in Frage steht und erklärt werden soll. Ja, dann macht er einen Hinweis noch auf den Unterschied zwischen einer a priorischen Erkenntnis und einer Erfahrungserkenntnis. Also so eine logische Erkenntnis, die kann aus einem einzelnen Fall schon auf die Allgemeinheit schließen. Wenn etwas so und so zusammenhängt, dann muss es auch in allen solchen Fällen zusammenhängen. Wenn der Kreis eben rund ist, dann ist jeder Kreis rund. Da braucht man nicht erst alle Kreise untersuchen, ob sie wirklich rund sind. Das folgt schon logisch aus dem Begriff. Und genau das ist in der Erfahrung aber nicht möglich, dass wir aus dem Einzelfall jetzt schon auf die Allgemeinheit schließen. Da brauchen wir einige wiederholte Bestätigungen. Dann können wir sagen eventuell, aha, das könnte so sein. Immer wieder beobachten diesen Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Und dann können wir sagen, daraus ergibt sich eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder moralische Gewissheit, dass es so und so ist. Aber die Vernunft, das a priorische Denken, würde ganz anders vorgehen. Es würde aus dem Einzelfall gleich exakt und notwendig auf die Allgemeingültigkeit schließen können. Da sieht man also auch wieder, dass das zwei verschiedene Arten von Erkenntnis sind. Also prinzipiell ist eben diese Verknüpfung zwischen den sinnlichen Eigenschaften und den Kräften, den geheimen Kräften, nicht gesichert. Das ist uns verborgen. Dann noch einmal dieser Vergleich, ganz unten, Seite 6f, dieser Vergleich von Vergangenheit und Zukunft. Ich habe in allen früheren Fällen solchen sinnlichen Eigenschaften mit solchen verborgenen Kräften verbunden gefunden, also früher, und dann gleiche sinnliche Eigenschaften werden immer mit gleichen verborgenen Kräften verbunden sein. Das sind wieder zwei völlig verschiedene Sätze. Das eine ist die Vergangenheit und das andere ist ein Allanspruch, den wir daraus ableiten, der dann auch für die Zukunft immer gelten sollte, was aber nicht nachweisbar ist. Und jetzt dann eben die Frage, woher haben wir diesen Schritt? Wieso machen wir diesen Schritt? Ja, das ist im Grunde genommen dann immer noch diese Problematik wieder ein bisschen hin und her gewendet. Und zum Schluss dann noch schnell ein Hinweis darauf, dass auch, ja, er sagt, die unwissendsten und dümmsten Bauern, ja die Kinder, ja selbst die unvernünftigen Tiere durch Erfahrung klüger werden. Ne? Also die lernen so einen Zusammenhang von Ursache und Wirkung schon auf einem einzelnen Ereignis. Wenn zum Beispiel ein Kind in die Kerzenflamme greift und sich verbrennt, dann wird es das nicht mehr tun, sagt der Jung zumindest. Ich weiß nicht, ob es auch andere Kinder gibt, die das dann trotzdem probieren. Also daraus leitet er ab, was da die Verbindung herstellt zwischen Ursache und Wirkung. Das kann doch nicht irgendein komplizierter rationaler Gedankengang sein. Sonst müsste man doch ganz leicht erklären können, wie das geht. Umgekehrt, sonst kann ein Kind das ja noch nicht einsehen. Wenn ein Kind das schon versteht, Ursache, Wirkung, und wenn es die Tiere sogar machen und auf diese Weise lernen können, dann kann es nicht so kompliziert sein. Dann kann da nicht ein schwieriger Gedankengang dahinter stehen. Wobei ich ein bisschen warnen möchte, dass man das so ohne weiteres vergleicht. Das eine ist ein unmittelbares Lernen, das in den Naturzusammenhang hineingeht, wenn man die Reflexion weglässt. Die Tiere verlassen sich eben zum Beispiel auch auf ihre Wahrnehmung, weil sie nicht reflektieren und weil sie nicht die Problematik der Wahrnehmung durchschauen. Dann verlassen sie sich einfach drauf und das funktioniert irgendwie unmittelbar. Während wenn wir über die Reflexion ein solches Lernen betreiben, dann können wir die Ergebnisse immer auch in Frage stellen. Die Reflexion muss nie dabei stehen bleiben. Da wird uns zwar was geboten, so und so ist es oder soll es sein, aber wir können überlegen, ist es wirklich so? Es wird uns problematisch durch die Reflexion. Also es ist eine verschiedene Art von Lernen, einerseits aus der Unmittelbarkeit, wo man gar nicht das Problem hat oder wo eben gewisse Lebewesen das Problem gar nicht haben und ob man reflexiv dann auf solche Probleme stößt. Also Hume selber kann sich dem eigentlich nicht mehr so ohne weiteres hingeben, weil er schon weiß, wie schwierig das Ganze ist, wie komplex das in sich ist und wie ungesichert diese Erkenntnis ist. Ja, das war also der Text von Hume. Und anschließend an diesen Text können wir jetzt gleich zum Text von Popper gehen, der sich ja auf Hume zurückbezieht immer wieder. Ja, bitte.
Ich habe eine Frage, ist nicht ein unglaubliches Problem, dass jede Ursache hier wieder Wirkung einer anderen ist und das
ja.
Geht ja um.
Also geht ins Unendliche. Meinen Sie das jetzt, dass es ins Unendliche geht? Ja, ja, das ist aber ein ganz anderes Problem. Das ist das Problem, dass wir eine Existenz von etwas haben, eine begrenzte Existenz, die eigentlich nicht auf sich selbst beruhen kann, die was anderes braucht, um überhaupt zu existieren. Und dieses andere, was da die Existenz des einen sichert, ist aber genauso ungesichert. Braucht auch wieder eine Ursache von anderswoher und diese Ursache wieder und so ins Unendliche, sodass man eigentlich daraus folgern könnte, es dürfte überhaupt nichts existieren. Weil es ja eine erste Ursache in dieser Reihe nicht gibt. Die müsste ja ganz was anderes sein. Und wenn es ganz was anderes ist, dann kann es auch in diese Reihe der empirisch begrenzten Dinge gar nicht hineinwirken. Also wenn wir mal diese bestimmte Erfahrung haben und diese Gegenstände annehmen, Kausalwirkungen, dann verlagern wir eigentlich die Problematik ihrer Existenz immer weiter hinaus. Ja? Jedes ist Wirkung, könnte von sich aus gar nicht existieren, braucht etwas anderes. Und das immer weiter ins Unendliche. Ne? Und wenn es zu keinem effektiv letzten Grund kommt, dann dürfte ja überhaupt nichts vorhanden sein. Ja? Aber diese Problematik bespricht Jung hier nicht. Ne? Also die zwei wesentlichen Probleme, die wir jetzt für die Erfahrung gefunden haben, sind einerseits die Begrenztheit der Erfahrung. Ne? Das ist ohnehin etwas, was die Erfahrungswissenschaft gar nicht ableugnet, wo sie eben irgendwie damit zu Rande kommt, weil sie sagt, alle Daten, auch wenn sie begrenzt sind, müssen aus der einen Wirklichkeit stammen und geben uns dann, wenn wir es entsprechend wissenschaftlich verarbeiten, ein Bild von dieser Wirklichkeit. Ne? Also wir haben halt dann nur wenige Daten, aber die vermehren sich und wir stellen einen Zusammenhang her und über den können wir dann wieder auf die Gesamtwirklichkeit schließen. Ne? Also das ist für die Erfahrungswissenschaft nicht so das große Problem. Aber viel gravierender ist dieser Unterschied zwischen dem, was wir beobachten können und dem, was eigentlich zugrunde liegt. Ne? Denn hier fehlt uns dann wirklich der Zugang zu jeglicher allgemeinen Aussage, zu jeglicher Gesetzmäßigkeit, zu jeglicher Notwendigkeit. Ne? Das Ganze stützt sich immer nur auf Induktionen, die logisch nicht gerechtfertigt sind. Gut, bei Popper kommt dann schön heraus, der ist ja ein Wissenschaftstheoretiker. Ne? 20. Jahrhundert, er hat fast das ganze 20. Jahrhundert gelebt, von 1902 bis 1994. Ne? Karl Popper, ein Österreicher, der dann aber viel in England gelebt hat auch und dort sogar geadelt worden ist, Sir Charles Popper. Ja. Und der beschäftigt sich jetzt mit Erfahrungswissenschaft. Obwohl eingeschlossen ist auch die Alltagserfahrung in gewissen Sinn. Ne? Sie haben den Text, glaube ich, eingescannt im Internet gehabt und da waren so kleine Hackerln am Rand, damit Sie die Stelle finden. Das ist dann aus Deutsch heißt Vermutungen und Widerlegungen, also Conjectures and Refutations aus dem Jahr 1963. Da sind so einige Aufsätze drinnen und ich habe da ein bisschen was herausgeholt, was in unseren Zusammenhang hineinpasst. Also es geht hier gleich einmal um das Induktionsproblem. Er zitiert da den Max Born, diesen Quantenphysiker, der sich auch mit Erfahrungswissenschaft, mit Wissenschaftstheorie beschäftigt hat und ein Vertreter der Induktion war. Ne? Also er versuchte die Induktion irgendwie zu beglaubigen und Popper kritisiert ihn da immer wieder so mit kleinen Sticheleien und sagt, er hat eigentlich da nichts gefunden, worauf man die Induktion begründen könnte. Ne? Er hat zwar ihm so ein Prinzip in Aussicht gestellt, aber das ist nie zum Vorschein gekommen. Also beginnt gleich mit einem Zitat von Max Born. Das ist jetzt Seite 78 nach dem Kapitelzeichen Römisch 9, der zweite Absatz. Da haben Sie auf der Seite dieses Hackerl. Ja, das wäre die Stelle. Also Anschluss an Max Born, der eben bezüglich des Induktionsproblems schreibt, keine Beobachtung und kein Experiment, wie ausgedehnt auch immer, kann mehr liefern als eine endliche Zahl von Wiederholungen. Also wir gehen aus immer nur von einer begrenzten Anzahl der Erkenntnis, also von begrenzten Anzahl von Fällen. Ja. Daher transzendiert die Aufstellung eines Gesetzes immer unsere Erfahrung. Ja. Also begrenzte Anzahl von Ausgangsfällen und daraus ein Gesetz. Und Gesetz meint jetzt aber allgemeingültig. Also wir schließen von einzelnen besonderen Beobachtungen auf immer. Ja, das ist der Induktionsschluss. Von besonderen oder einzelnen schließe ich auf das Allgemeine. Also B ist von A abhängig, schreibt er rein, also das wäre so ein Zusammenhang. Ja? Also schließen wir, und das überschreitet unsere Erfahrung. Das transzendiert unsere Erfahrung. Es geht über das, was wir sinnlich wahrnehmen, von der Wahrnehmung her erfassen können, über das geht es hinaus. Und dennoch werden Aussagen dieser Art immer und überall aufgestellt und manchmal aufgrund recht dürftigen Materials. Ja? Also wir haben nur eine sehr schmale Basis und erweitern die dann ins Unermessliche. Ja? Also indem wir eben Gesetze daraus ableiten, aus dieser schmalen Faktenbasis. Und Popper fährt fort, das logische Problem der Induktion entspringt, dann setzt er drei Aussagen nacheinander. Ne? Einerseits die Entdeckung Humes und auch von Born nachher nachvollzogen, dass es unmöglich ist, ein Gesetz durch Beobachtung oder Experiment zu rechtfertigen. Ne? Das kommt dabei raus. Ne? Ein Gesetz, diese Allgemeingültigkeit, kann nicht gerechtfertigt werden durch eine Handvoll von Beobachtungen. Ja? Wir kommen von diesen wenigen her nie zu einem Allanspruch korrekterweise. Ja? Also eine solche Verifikation eines Gesetzes ist unmöglich. Und B kommt aber dann zum Vorschein, dass die Wissenschaft es dauernd tut. Ja? Sie stellt dauernd Gesetze auf. Und zwar aus Beobachtungen heraus. Das ist das zweite Problem. Erstens einmal, es ist ungültig. Zweitens, es wird dauernd getan. Und drittens dann unter C, als Prinzip des Empirismus, dass die Wissenschaft nur solche Beobachtungen und Experimente, also dass die Wissenschaft nur solche Theorien aufrechterhalten kann, die durch Beobachtungen und Experimente überprüft worden sind. Also sie muss von den Experimenten und Beobachtungen her urteilen, ob die Theorien richtig sind oder nicht. Das ist natürlich auch ein Problem, weil ja prinzipiell über die Allgemeinheit der Gesetze nicht aus Einzelfällen geurteilt werden kann. Wir können also mit Einzelfällen nicht verifizieren. Deswegen, weil es jetzt gestimmt hat, weil es bei einer bestimmten Aussage zureichend war, die Theorie, heißt das nicht, dass wirklich für alle Fälle gelten wird. Also genau diese Problematik der Induktion. Und das scheint sich jetzt gegenseitig zu widersprechen, diese drei Sachen. Ne? Nämlich deshalb, weil eben die Gesetze weder aus der Erfahrung gewonnen werden können, noch durch die Erfahrung verifiziert werden können. Ne? Und trotzdem wird es getan. Logisch ist es eigentlich unsinnig, ist es völlig irrational. Also Popper. Ne? Und das ist eben ein Widerspruch, den er das logische Problem der Induktion nennt. Die Induktion ist logisch nicht korrekt. Trotzdem wird sie ununterbrochen gehandhabt. Und jetzt könnte man daraus die Konsequenz ziehen, dass man diesen dritten Satz fallen lässt und die Gesetzmäßigkeiten nicht mehr durch Experimente und Beobachtungen überprüft. Weil die ja ohnehin solche Gesetze nicht verifizieren können. Also können wir sagen, na, dann lassen wir es weg. Gehen wir weg von so einer empiristischen Forderung. Ne? Nur, was stellen wir dann dafür in Aussicht? Ne? Wie können wir dann Theorien überprüfen, wenn nicht durch Erfahrung? Wie können wir erfahrungswissenschaftliche Theorien überprüfen, wenn nicht durch Erfahrung? Ne? Und da macht Popper wieder diesen Seitenhieb auf Born, dass er eben irgendein so ein metaphysisches Prinzip in Aussicht gestellt hat, aber nie wirklich damit herausgerückt ist. Ja? Also es müsste irgendwie anders dann überprüfbar sein, aber da wissen wir nicht recht wie und wann. Und jetzt kommt aber Poppers eigener Vorschlag, wie man dieser Widersprüchlichkeit entkommen könnte. Das ist jetzt Seite 79 dann schon der vierte Absatz. Ne? In Wirklichkeit, behauptet er, besteht zwischen den drei Prinzipien kein Widerspruch. Nämlich dann, wenn wir korrigieren und die Gesetze, die die Erfahrungswissenschaft aufstellt, nicht einfach als allgemeingültig hinstellen, sondern wenn wir zugestehen, dass diese Gesetze, wo kommt denn das? Achso, habe ein bisschen den Absatz verloren. Ja, dass diese Naturgesetze immer nur vorläufig akzeptiert werden und dass sie keinen Anspruch auf allgemeine wahre Gültigkeit stellen, sondern Hypothesen sind, Vermutungen, Annahmen. Ja?
dass wir also diesen Anspruch, wir haben hier die Wahrheit entdeckt, dass wir den zurücknehmen. Ja? Weil diese Wahrheit, die hier beansprucht werden könnte, die kann ja durch einzelne empirische Ereignisse nicht belegt werden, nicht gerechtfertigt werden. Ja? Aber wenn wir jetzt sagen, okay, das ist ja nur vorläufige Annahme, dann können wir sehr wohl einzelne Beobachtungen heranziehen, um diese Annahme zu überprüfen. Und wenn sie nicht stimmt, wenn das einzelne Ereignis nicht entsprechend übereinstimmt, dann können wir diese ohnehin nur vorläufige Hypothese wieder verändern. Ja? Das ist also dann überhaupt kein Widerspruch. Also wir müssen auf diesen Allgemeinheitsanspruch verzichten. Das sind nur Vermutungen, ne, und die lassen sich durch Beobachtungen überprüfen und eventuell auch widerlegen. Also dann, wenn wir das so machen, ne, so können wir auch die früheren Tatsachen alle weiterhin gelten lassen, worauf sich die Theorie bisher gestützt hat. Ne. Nur müssen wir halt die Theorie dann ein bisschen ändern, dass sie die früheren Tatsachen mit einbezieht und das Neue auch, dass da die Theorie widerlegt hat. Es muss also die neue, widerlegende Tatsache auch mit einbezogen werden. Ist aber kein Problem, weil wir ohnehin nie behauptet haben, dass wir die Wahrheit gefunden haben, sondern nur eine Hypothese gemacht haben. Also kann dieses Grundprinzip des Empirismus, dass man Theorien an der Erfahrung überprüft, das kann beibehalten werden, uneingeschränkt aufrechterhalten werden, sagt Popper. Und wir können also weiterhin in dieser Weise empirisch vorgehen und durch Experiment die Theorien überprüfen. Aber das bedeutet deswegen überhaupt nicht, dass wir die Theorie abgeleitet hätten aus bestimmten einzelnen Ereignissen. Ja? Das ist damit jetzt überhaupt nicht gesagt. Ne? Das war ja vorher das Problem, dass man die Induktion eben heranzieht, um zu sagen, aus einzelnen Ereignissen schließen wir auf das Ganze. Auf die Allgemeinheit. Ne? Und Popper sagt, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir behaupten überhaupt nicht, also er und Leute, die mit ihm übereinstimmen, wir behaupten überhaupt nicht, dass aus Einzelbeobachtungen dann die Gesetze folgen. Ne? Und dass diese Gesetze dann womöglich auch noch als wahr beansprucht werden. Also, diese Induktion, die gibt es eigentlich gar nicht, sagt er. Die ist ja ohnehin irrational, ne? Die ist unlogisch. Die Induktion als solche, die gibt es gar nicht. Und er sagt dann auch, weder eine psychologische noch eine logische Induktion gibt. Wobei er mit der psychologischen eben den Versuch von Hume meint, die Induktion aus der Gewohnheit abzuleiten. Ja? Also das hat auch gewisse Probleme in sich. Aber logisch ist sie ohnehin nicht gültig. Und dann, gesperrt gedruckt, auf Seite 79 fast unten, nur die Falschheit einer Theorie kann aus empirischen Tatsachen abgeleitet werden. Und diese Ableitung ist rein deduktiv. Ja? Also wir brauchen gar keine Induktion. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Theorien nur Hypothesen sind, die überprüft werden an den Einzelfällen, dann können wir hypothetisch einmal annehmen, das gilt allgemein, und dann haben wir einen Einzelfall, der nicht hineinpasst, dann wird es widerlegt. Das ist ganz streng deduktiv. Wenn ich die Behauptung aufstelle, dieses Gesetz gilt schlechthin allgemein, und dann kommt eine widersprechende Einzeltat oder ein Einzelfaktum, dann ist klar, dass das logisch nicht passt. Das ist deduktiv. Ein Allanspruch wird eingeschränkt durch die Fälle, in denen er nicht zutrifft. Ja? Da ist eigentlich kein Problem, das ist streng rational, das ist ganz konsequent. Da brauchen wir nicht auf Induktion zurückzugreifen. Ja? Also das ist der Vorschlag von Popper, um aus der Problematik der Induktion herauszukommen. Und er sagt da am Ende dieses Textes sogar ganz frank und frei, das ist die Lösung von Humes Induktionsproblem. Ja? Induktion ist ausgeklammert, die braucht man nicht. Denn Induktion schließt ja immer nur vom Einzelnen aufs Allgemeine, das tun wir nicht. Wir verwenden sie nur, um das hypothetisch Allgemeine zu überprüfen. Gut, das ist also die eine Stelle, auf die ich mich beziehen wollte. Dann kommt die
andere Stelle, das ist dann auf Seite 270. Das ist jetzt ein bisschen ein längerer Abschnitt, der aber ganz interessant ist, auch wo Popper ein bisschen Wissenschaftsgeschichte hereinbringt. Auch, ne? Ganz historisch auch ganz interessant, was er da ausführt. Ja, ich glaube, ich habe da jetzt alles. Ja. Also es geht um die newtonische Physik, ja, also um den, diese newtonsche Mechanik, die eben mit der Schwerkraft alles erklärt, nicht wie bei Aristoteles, wo es einen Weltabschnitt unter dem Mond gegeben hat und über dem Mond, und da haben verschiedene Gesetzmäßigkeiten gewirkt, ne? Sondern eben durch diese Neutralität des Raumes, wie er bei Newton auftritt, ist alles gleichgeschaltet, und durch die Schwerkraft werden sowohl auf der Erde als auch im Bereich der Gestirne alle Bewegungen erklärbar. Ne? Also um diese newtonsche Physik geht es. Und auf Seite 270 dann, letzter Absatz unten, heißt, dass das eine Wissenschaft von der Natur ist und von der Welt, also insgesamt, und dass das eben eine Erfahrungswissenschaft ist, die sich deduktiv verstanden hat. Ne? Ich habe schon vorher kurz darauf hingewiesen, weil das alles so schön geometrisch funktioniert, mit Kraftpunkten, die so und so wirken, ne? Und man kann ganz exakt ausrechnen, wann ein Planet wo stehen wird, und wenn das davon abweicht, dann kann man wieder andere Planeten sogar entdecken. Ne? Auf diesem Weg ist sogar der Neptun entdeckt worden, dass man die Abweichungen der Bahnen der inneren Planeten ausgerechnet hat, ne? Und drauf kommen, da müsste eigentlich noch ein Himmelskörper sein, der diese Bahn ein bisschen verändert mit seiner Kraft. Ne? Also das wirkt alles wunderbar zusammen und scheint völlig mathematisch zu sein. Und so versteht sich dann auch teilweise die newtonsche Physik. Und da gibt es dann Leute, meint er, die eben der Ansicht sind, dass diese so deduktive Wissenschaft trotzdem aus der Erfahrung durch Induktion gewonnen wurde. Ja? Mit anderen Worten, Newton sagte, dass die Wahrheit seiner Theorie aus der Wahrheit gewisser Beobachtungssätze logisch ableitbar sei. Aus der Wahrheit von Beobachtungssätzen ist die Wahrheit dieses Gesamtsystems, dieser Theorie über das ganze Weltall eigentlich abzuleiten. Und die Beobachtungssätze, die da zugrunde liegen, das wären eben von Kepler die Gesetze der elliptischen Planetenbewegung. Also die Planetenbahnen in elliptischer Form. Und die selber werden dann auch wieder induktiv gewonnen, angeblich. Aus der Beobachtung, zuerst die Keplerschen Gesetze, und von dort her, von diesen Beobachtungssätzen her, dann die newtonsche Physik und Mechanik. Ja? Und Popper weist dann darauf hin, das Kapitel ist überschrieben mit Kant und die Logik der Erfahrung, ne, weist darauf hin, dass Kant auf diese Art von Interpretation nie hineingefallen ist. Ne. Also Kant hat das genauer gewusst, dass das nicht geht. Dass man aus der Beobachtung diesen Schritt induktiv in eine gültige Allgemeinheit macht. Ne. Er lobt den Kant an einigen Stellen in diesem Abschnitt, obwohl er genauer betrachtet, nicht so ganz verstanden hat, was Kant eigentlich meint und wie seine Lösung ausgesehen hat. Aber in der Hinsicht ist es schon richtig. Ne? Der Kant hat es natürlich kapiert, dass man aus der Sinnlichkeit nicht die allgemeinen Gesetze des Verstandes ableiten kann, ne? Die wir in die Gegenstände, in die Wahrnehmungen hineindenken müssen. Kant sah so klar wie wohl niemand vor oder nach ihm, dass es absurd ist anzunehmen, dass Newtons Theorie aus Beobachtungen abgeleitet werden kann. Ja. Und dann schickt sich Popper an, diese Behauptung, dass Newtons Theorie aus Beobachtung abgeleitet worden ist, zu kritisieren. Und zwar mit drei speziellen Gründen. Der erste Grund ist, wie er sagt, intuitiv. Diese Behauptung ist intuitiv unglaubwürdig. Wobei nicht so ganz klar ist im ersten Lesen, was das heißen soll, intuitiv. Ne? Man hat so ein Gefühl, könnte man sagen, dass das nicht stimmt. Aber er zeigt es dann doch recht deutlich, was damit gemeint ist. Das zweite ist dann, die Behauptung ist historisch falsch. Und das ist ganz interessant, wie er das dann historisch entwickelt, wie diese newtonsche Mechanik entstanden ist, auf welchen Grundlagen auch, auf welchen seltsamen Ideen, die, also unwissenschaftlichen Ideen, die entstanden ist. Und dann drittens noch einmal, dass sie logisch unmöglich ist. Ja? Also intuitiv, historisch und logisch ist sie unmöglich. Diese Ableitung der newtonschen Mechanik aus der Erfahrung. Ja? Intuitiv ist sie unmöglich, da kommt er jetzt zu einigen Gegenüberstellungen. Ne? Er sagt also, es ist doch offensichtlich was anderes, Beobachtung, einzeln, speziell, konkret und so eine allgemeine Theorie, die ganz abstrakt ist und die eine Gültigkeit hat über jede vorangegangene einzelne Beobachtung hinaus. Ne? Also dieser Gegensatz ist doch ganz offensichtlich zwischen Beobachtung und Theorie. Oder eben auch, die Beobachtung ist unscharf und unpräzise, ja, während die Theorie, wie wir gesehen haben, mathematisch exakt ist. Ja. Und das passt auch nicht zusammen. Die Beobachtung bezieht sich immer nur auf ganz bestimmte einzelne Ereignisse, nach speziellen Bedingungen, ja, während die Theorie Allgemeinheit beansprucht. Nicht nur für unsere Erde, sondern weit über die Erde hinaus sogar der Berechnung nach bis in die fernsten Himmelskörper hinein, was man überhaupt nicht bisher empirisch belegen kann. Also so weit wirkt diese Theorie. Konkret, abstrakt, ne, das sind lauter solche Gegenüberstellungen. Und dann weist er auch noch auf die Kräfte hin, dass die Kräfte selber eben als solche überhaupt niemals beobachtbar sind, ne, was man schon bei Jung gesehen hat. Das greift Popper hier auch wieder auf. Das ist dann schon Seite 272. Also es sind Spannungsverhältnisse, die nicht zu überbrücken sind. Ja? Die Kräfte selber, meint er, die sind in der newtonschen Dynamik ganz wesentlich und ihre Messung setzt diese newtonsche Dynamik auch voraus. Ja? Wenn man die Kräfte misst, dann muss man immer ihre Auswirkungen messen und da setzt man immer schon voraus, dass da eine Kraft wirksam ist. Und diese Kräfte sind die wichtigsten Objekte in der newtonschen Theorie, obwohl sie selber ganz abstrakt sind. Ja? Sie sehen also, es ist eine Gegenüberstellung dieser beiden Seiten, die wir vorher auch schon bei Jung beobachtet haben, nämlich das Sinnliche auf der einen Seite, das Konkrete, das, was sich auf die Tatsachen bezieht, und dieser gedankliche Zusammenhang, der abstrakt ist, der eigentlich dem Anspruch nach, hier, wie es herausgearbeitet wird, bloß aus logisch oder geometrischen Beziehungen besteht. Also diese Spannung von Wahrnehmung und Denken, könnte man auch sagen. Das ist für Popper jetzt einmal ein intuitiver Hinweis darauf, dass der Übergang hier nicht einfach so erfolgen konnte. Das andere machen wir nächstes Mal. Danke.